Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 93 von Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast. Und wer da so kichert im Hintergrund, für den Fall, dass ihr ohne Bild zuhört, ist die liebe Mara. Hallo.
Hallo, liebe Annika. Ich habe gerade kichern müssen, weil die ZuhörerInnen wissen natürlich nicht, dass wir jetzt gerade schon zum zweiten Mal starten.
Du musst aber auch immer alles verraten. Also
ja, aber Annika, wirklich? Nur weil du das Wort Gehirnfurz benutzt hast und weil, wenn du dich erinnerst, in der letzten Folge haben wir über die Raspberries oder was war es nochmal für Berries gesprochen und ich war jetzt kurz davor schon wieder mit einem Ja, hallo, liebe ZuhörerInnen und vielleicht ja auch ZuschauerInnen. Wir freuen uns, wieder hier zu sein. Alle zwei Wochen ist schon ganz gut, weil wir ja beide unfassbar viel zu tun haben. Und gleichzeitig fühlt es sich dann manchmal auch an, als wäre es schon einen Monat her, dass wir das letzte Mal
ja,
hier gesprochen haben.
Ja, also vor allem so bei der aktuellen Nachrichtenlage hat man manchmal das Gefühl, man ist eigentlich in einem ganz anderen Jahrzehnt gelandet, so von den zwei Wochen davor.
Ja gut, aber also das fühlt sich ja eher so an, als hätten wir, wären wir quasi in die Vergangenheit gereist und die letzte Folge wäre minus 40 Jahre oder so und wir sind wieder im Jahr 1900 irgendwas. Ganz schräg, ja. Aber wir wollen ja über Fußball ganz viel sprechen heute und natürlich hat Fußball, wie wir wissen, auch viele politische Komponenten, nur sind wir jetzt noch nicht zu einem aktuellen Politik-Podcast geworden, weil das hält ja auch kein Mensch aus. Möchtest du mal sagen, wie deine Fußballwoche war, liebe Annika?
Ja, das kann ich sehr gerne tun. Ich habe sehr, sehr viel versucht zu verfolgen in der letzten Zeit. Also ich meine, bei der SGS Essen hat sich jetzt erstmal in der Bundesliga nicht so viel Positives getan. Sie haben jetzt gestern zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ihr Pokalspiel bei Kickers Offenbach gewonnen mit 7:0. Das könnte vielleicht emotional so ein bisschen sowas wie ein kleiner Aufheller oder Befreiungsschlag oder sowas sein, weil ich glaube, dass sich da ja schon auch sehr viel Frust angestaut haben wird. Also es war schon einfach so, dass man sich zuletzt ja kaum Torchancen erspielt hat und wenn man dann welche hatte, die dann auch irgendwie nicht unbedingt genutzt hat und jetzt haben dann halt mehrere Spielerinnen mal wieder ein Erfolgserlebnis gehabt, also vielleicht bringt es was. Andererseits kommen jetzt dann eben auch richtig schwierige Gegnerinnen in den nächsten Wochen, also das nächste Heimspiel ist gegen Wolfsburg, dann geht's zu Leipzig, dann spielt man gegen Hoffenheim und dann gegen Bayern München, also wenn man da positiv überraschend was mitnehmen könnte, wäre das natürlich ordentlich was. Aber die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, ist jetzt nicht unbedingt so riesig hoch. Ja, und ansonsten wollte ich mal ein kleines Update zu den Schalkerinnen geben. Also, weil da ist es ja so, dass es schon so ein bisschen so eine Art Strategiewechsel gab im Sommer. Man hat Mandy Islacker ja verpflichtet, die war vorher beim VfB Stuttgart in der Regionalliga und ihr kennt sie wahrscheinlich alle, ehemalige Nationalspielerin, auch ordentlich Titel geholt und so und hat ja auch, ist noch gar nicht so lange her, dass sie auch in der Bundesliga gespielt hat, also für Köln zum Beispiel und genau, sollte dann zu Schalke eigentlich kommen für den administrativen Bereich und hat sich dann aber kurz vor der Saison eben dazu entschieden, so hey, ich glaube, ich will doch noch ein bisschen weiter Fußball spielen. Und diese Frau ist ein absoluter Cheatcode in der Liga, in der Schalke da gerade spielt.
Bitte, was?
Also ein Cheatcode ist, wenn man im Gaming schummelt, also wenn man einen Code eingibt und dann irgendwie unverwundbar ist oder keine Ahnung, ganz viel Geld auf einmal bekommt oder so. Und
Annika, du weißt doch, dass ich keine Ahnung von diesem ganzen Gaming-Ding habe, die du in deiner Freizeit machst.
Ich glaube
machst.
Aber, dass das bei einigen Leuten, die jetzt zuhören, anders ist. Also, aber jedenfalls.
Ja, aber ich möchte auch verstehen, wie du bist.
Um mal auf den Punkt zu kommen, sie hat jetzt in 6 Spielen einfach 17 Tore erzielt in der Liga. Das ist halt schon ziemlich krass. Und ja, sie ist nicht die Einzige, die jetzt aus einer höheren Liga zum Verein gewechselt ist. Das ist sowas, das gab es vorher bei Schalke auch schon, aber sehr, sehr wenig. Also ich habe das ja häufig bei anderen Vereinen kritisiert, so diesen Weg. Deswegen, warum sollte ich das dann nicht bei dem Verein auch tun, dass es jetzt offenbar diesen Strategiewechsel gibt, zu sagen so, okay, Dortmund ist jetzt aus der Liga raus, weil die ja schon aufgestiegen sind, weil es immer nur einen Aufstiegsplatz gibt, dann muss es jetzt halt in diesem Jahr klappen. Also holt man dann eben dementsprechend aus höheren Ligen auch Spielerinnen dazu. Man hat weiter den Unterbau im Jugendfußball weiter ausgebaut bei den Mädchen. Und ja, also ist da jetzt im Moment auf bestem Kurs, tatsächlich dann auch den Aufstieg in die Regionalliga zu schaffen. Es gab jetzt vor kurzem das Derby gegen Dortmund 2, das Schalke auch gewinnen konnte. Und dadurch haben sie jetzt mit einem kleinen bisschen Abstand erstmal den ersten Platz in der Liga eben auch für sich. Und ja, kann man mal sehen, wie das dann noch so weitergeht. Und dann noch was Kurzes, was ich positiv fand. Die Schalker Nordkurve bei den Männern hat jetzt beim Spiel zuletzt Soli gezeigt mit dem Fanprojekt Karlsruhe. Das ist sowas, dass ich hier mal positiv hervorheben möchte, weil jetzt die Nordkurve nicht immer unbedingt in der jüngeren Vergangenheit bekannt dafür war, auch mal so über den eigenen Verein und das eigene Vereinsleben hinaus irgendwie zu gucken und sich zu solidarisieren. Und es gab eben auch Aufrufe bei der BürgermeisterInnen-Stichwahl demokratisch zu wählen, was für Gelsenkirchen tatsächlich ja auch funktioniert hat. Da gab es eine Stichwahl zwischen einer Kandidatin der SPD und von einer Partei, die hier nicht genannt werden soll, und die SPD-Kandidatin hat deutlich gewonnen. Genau, da ist das Geräusch viel angemessener, danke. Aber wie war denn deine Fußballwoche?
Ach ja, geht so, ehrlich gesagt. Also, was sehr schön war, ich war am Samstag und am Sonntag bei den Heimspielen, am Samstag in der Bundesliga bei den Männern und am Sonntag im DFB-Pokal bei den Frauen. Die Männer haben gegen Borussia Dortmund gespielt. Die Dortmunder Auswärtsfans haben übrigens auch genau die Soli mit den Fanprojektmitarbeiterinnen aus Karlsruhe gezeigt mit einem Banner. Die haben sowieso, ich frage mich, ob die irgendwas vom Spiel mitbekommen haben. Ich hatte das Gefühl, alle 5 Minuten haben die eine neue Tapete hochgehalten. Ich war zwischendurch mehr mit den Tapeten als mit dem Spiel beschäftigt, was aber auch daran gelegen haben könnte, dass das Spiel halt eher so, naja, geht so war. Also, ich weiß nicht so genau, was ich von den 05ern halten soll gerade. Sie haben dann jetzt 3 Heimspiele verloren, die ersten 3 der Saison, und haben auswärts einmal unentschieden gespielt und in der Vorwoche gegen Augsburg gewonnen. Jetzt muss man sagen, dass Augsburg ja jetzt unter Sandro Wagner bisher auch noch nicht unbedingt Bäume ausreißt. Trotzdem war das in Augsburg schon auch ein gutes Spiel und vor allen Dingen eben auch mit den 4 Toren dann. Also das muss man auch gegen einen Gegner, der jetzt keinen besonders guten Tag oder Lauf hat, natürlich ja erstmal schaffen. Sie sind jetzt nicht so super schlecht reingestartet gegen Dortmund, aber ich finde schon, dass da momentan ein paar Sachen ein bisschen, ja, also mir schon, Sorgen ist immer ein großes Wort, aber wo ich mir schon so meine Gedanken drum mache, ich meine, sie sind jetzt nun mal halt auch noch in dem europäischen Wettbewerb, sie haben jetzt diese ganzen englischen Wochen anstehen, am Donnerstag ist schon wieder ein Auswärtsspiel in der Conference League und der Kader ist dafür sehr wenig breiter, wenn überhaupt, als in der Vorsaison, finde ich. Der Abgang von Johnny Burkhardt, also ist noch überhaupt nicht kompensiert, auch wenn jetzt Sieb beispielsweise in Augsburg ein Tor geschossen hat und ich fand gegen Dortmund auch über weite Strecken ein wirklich ordentliches Spiel gemacht hat. Aber ja, und gleichzeitig hat man halt so Geschichten wie Amiri hat zuletzt ja sehr deutlich Kritik am Kader geäußert. Das finde ich schon schwierig, wenn so ein Führungsspieler das medial macht. Hat dann, was ich ehrlicherweise noch schwieriger fand, das nach dem Augsburg-Spiel ein bisschen so geframed, als wäre das jetzt quasi durch seinen Weckruf gekommen, dass das Spiel gewonnen wurde. Und hat, fand ich, gegen Dortmund jetzt echt ein schlechtes Spiel gemacht und war halt auch nicht der Einzige. Und je länger das Spiel dauerte, desto schlimmer wurde es halt auch. Und dann hat Robin Zentner auch noch eine rote Karte wegen Notbremse gesehen. Ja, Der ist jetzt 2 Spiele gesperrt, wird dann spannend, wie sie es am Donnerstag in der Conference League machen. Ich gehe mal davon aus, dass er da weiter spielen wird und dann Lasse Ries eben die nächsten beiden Bundesligaspiele macht. Ist für den natürlich eine schöne Geschichte, aber insgesamt ist Robin Zentner halt ein so krasser Rückhalt gewesen in dieser schwachen Anfangsphase der Saison. Also das ist alles nicht so sehr gut und gleichzeitig auch wenn ich jetzt auch sage, es gibt schon einen Grund, sich Gedanken zu machen, finde ich dann halt auch diese Untergangsszenarien, die direkt dann medial wieder gezeichnet werden, auch schwierig. Aber man sieht halt, dass für einen Verein von der Größe und Schlagkraft von Mainz so schön das ist, Europa zu erreichen, das macht die Liga nicht leichter. Klar, letzte Saison sind sie auch nicht besonders gut in die Liga gekommen und haben dann noch was wirklich Großartiges geschafft. Aber ja, also das ist schon nicht gut, was da momentan passiert. Und bei den Frauen noch ganz kurz, bevor ich hier einen zu langen 05-Block mache, war es einfach, das ist immer eine richtig, richtig schöne Stimmung da am Bruchweg. Das macht wirklich Spaß. Ich finde es deswegen extrem unverständlich, dass der Verein nicht viel, viel, viel mehr Werbung dafür macht. Er hat es jetzt diesmal dann tatsächlich geschafft, in den letzten 2, 2,5 Tagen vorm Spiel auch mal nicht nur über den Account der Frauen das Spiel zu bewerben, sondern auch über den allgemeinen Account. Das könnte man, finde ich, also mit einem viel größeren Vorlauf machen bei so einem DFB-Pokalspiel, ehrlicherweise auch bei den Ligaspielen.
Das ist ja auch nicht nur ein reines Mainz-Thema. Also nee. Wir haben bei uns mit dem Bolz-Tribüne Blue Sky-Account ja auch ein bisschen was zu den Spielen geschrieben, weil es zu einigen der Partien erst gar keine Ticker gab und dann Fan-Ticker, die uns dann auch alle fleißig zugeschickt wurden. Aber es ging so ein bisschen auch ums Prinzip. Also warum da halt keine Agenturen und keine JournalistInnen sitzen, die das dann professionell und objektiv machen und halt eben dann nicht ein Fan von einem Verein oder vielleicht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von einem Verein so. Und da gab es dann nämlich auch die Diskussion im Nachgang so ein bisschen, wie schlecht besucht diese Spiele teilweise waren, obwohl das so Vereine sind, dabei gewesen sind, für die das dann ja große Partien sind, so du kannst im Pokal irgendwie eine Runde weiterkommen, du spielst vielleicht zum ersten Mal seit Ewigkeiten irgendwie gegen ein Bundesliga-Team oder so, und dass dann ja einfach die aktive Fanszene auch irgendwie gar nicht auftaucht, und dass ja die Vereine selber halt oft auch, also dafür, dass es dann so besondere Partien sind, recht wenig dafür tun, um überhaupt irgendwie ihren Fans bekannt zu machen, dass es diese Spiele gibt und wo und wann.
Ja, total. Also ich habe dann auch teilweise mitbekommen, dass Leute halt gesagt haben, so schade, dass am Wochenende die Frauen gar nicht spielen, weil halt eben mittlerweile bekannt ist, wo man nach den Partien gucken kann in der zweiten Liga, und dann war da halt nichts. Und wenn man dann so gesagt hat, ja, die spielen im DFB-Pokal gegen eine Bundesligistin, war so, ach krass, könnte man ja direkt auch mal hingehen. Also das finde ich einfach richtig schlecht gemacht. Und ehrlicherweise verstehe ich halt auch überhaupt nicht, warum der Verein da nur Tageskasse macht. Das ist einfach schwierig. Also ich finde auch, man kann natürlich immer sagen, ja, wo ist das Problem? Aber es kostet halt zusätzliche Zeit, sich da anzustellen. Das ist ein Hindernis für Leute, die nicht regelmäßig sich die Spiele anschauen. Wenn man sich überlegt, mache ich das am Wochenende, ja oder nein, dann darf man halt auch nicht vergessen, dass das nicht für jede Person einfach so möglich und machbar ist, sich da irgendwie 20 Minuten in eine Schlange zu stellen. Und ja, also das sind alles so Umstände rund um die Spiele herum, die ich total bedauere. Umso schöner ist, dass es im Stadion dann aber einfach eine wirklich coole Stimmung ist. Und ja, sie haben, also Union Berlin hat losgelegt wie die Feuerwehr. Nach den ersten 5 Minuten dachte ich, um Gottes Willen, das könnte übel enden heute. Und dann hat Mainz 05 es aber wirklich richtig gut gemacht, fand ich. Also klar haben sie teilweise sehr hinten drin gestanden, aber sie haben sich schon auch eigene Chancen erspielt und haben sich da nicht den Schneid abkaufen lassen, haben das gut gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass ja unter anderem Chiara Busian, die jetzt bisher in der Liga richtig, richtig gut performt hat, vielleicht ein bisschen zu viel so von sich selber erwartet hat. Die wirkte, als würde sie sich ein bisschen unter Druck setzen. Der Trainer hat so viel mit den Spielerinnen geredet und Anweisungen gegeben, wie der das in der Liga nie macht. Ich glaube, die wollten wirklich, wirklich klar eine Runde weiterkommen. Also man hat das gemerkt, aber es hat dann halt am Ende nicht geklappt. Union Berlin hat dann relativ kurz hintereinander in den letzten 10 Minuten eben die 2 Tore erzielt. Und zwar total schade, weil es wäre halt was drin gewesen, so. Und wenn man jetzt das vergleicht mit, dass sie letzte Saison ja das Spiel gegen Wolfsburg hatten, wo sie auch relativ lange eigentlich mitgehalten haben, war es aber schon von der Spielweise diesmal halt anders. Also gegen Wolfsburg hat man halt gemerkt, dass sie einfach ja den Bus geparkt und mit Mann und Maus verteidigt haben. Und da erinnere ich mich an eine Parade nach der nächsten von der Torhüterin. Und so war das aber diesmal nicht. Also es war schon dann auch noch ein Stück von Augenhöhe entfernt. Man hat schon gemerkt, dass Union Berlin da nochmal auf einem anderen Level mittlerweile unterwegs ist, aber eben nicht mit einer großen Eindeutigkeit. Also insofern war es schade, weil man hat dran geschnuppert. Aber ja, am Ende steht man dann halt mit leeren Händen da. Leider, so ist es nun mal im Pokal. War aber eindeutig trotzdem der angenehmere Fußballnachmittag, muss ich ja sagen.
Ja, dann lass uns doch mal zu unseren Themen kommen. Wir haben heute zwei Hauptthemen. Einmal geht es um DFB und Schule und Sportförderung. Und einmal geht es auch um den DFB und historische Daten zur Bundesliga der Frauen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Schulthema an. Das ist etwas, das wir eigentlich auch schon so angedacht hatten für die letzte von unseren Sendungen. Und dann ja, hat es aus Längengründen nicht mehr gepasst, aber wir wollten das jetzt unbedingt noch mit nachreichen im Grunde genommen. Also DFB und Landesverbände rufen nämlich bundesweit das Jahr der Schule aus. Also Kinder und Jugendliche sollen nachhaltig für Sport und körperliche Betätigungen begeistert werden und zwar auch unabhängig von Sportarten. Also da soll es jetzt nicht nur um Fußball und Fußballtraining gehen. Und man beruft sich da eben einerseits auf die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die eben ja so eine Art Vorgabe hat, dass Kinder sich eigentlich mindestens eine Stunde am Tag bewegen sollten.
Und zwar nicht nur die Finger.
Ja, genau. Und es gibt aber eben auch ja, Studienzahlen dazu, die eben andeuten, dass in Deutschland 75% der Grundschulkinder diese Angabe ja, verfehlen, also da gar nicht rankommen. Das hat dann einerseits was mit Unterrichtsgestaltung zu tun, aber natürlich auch mit Alltagsgestaltung. Und ja, das kann dann eben auch dazu führen, dass es ja nicht so eine gute motorische Entwicklung gibt bei den Kindern. Ganz auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also es ist halt nicht so gesund, sagen wir mal so. Und deswegen, genau, gibt es jetzt diese Initiative von DFB und Landesverbänden. Es gab dazu eine Auftaktveranstaltung am DFB-Campus mit Hannes Wolf. Da wurden 300 LehrerInnen ja eben so in einem Workshop gecoacht und haben Inhalte an die Hand bekommen. Und es gibt auch prominente Unterstützer in dieser Initiative, also unter anderem Christian Streich. Und was ich dann bei dieser Meldung ja schon ganz interessant fand, war, dass eigentlich das erste Mal, dass explizit Mädchen erwähnt werden, dass das ganz am Ende von dieser Meldung war. Also da geht es dann eben darum, dass Turit Knag auch eine der Unterstützerinnen ist und ja, eben so ein Schwerpunkt auf die Gewinnung von mehr Mädchen für Sport und Fußball richtet. Und ja, das ist so, wenn man sich den breiteren Kontext anschaut, tatsächlich so ein bisschen schade, finde ich. Also da geht es jetzt irgendwie gar nicht darum, Mädchenfußball, Frauenfußball oder so, sondern wenn wir jetzt hier mal wirklich so rein von der größeren Sache reden, also dass es eben gut ist, ja Kinder und Jugendliche zum Sport, zur Bewegung zu bringen, auf eine Art, die sich nicht unangenehm anfühlt, dann muss man halt ja so ein bisschen eigene Dinge noch berücksichtigen. Und zwar gibt es eine Studie, die jetzt mit der ganzen DFB-Sache erstmal gar nichts zu tun hat, aber es ploppte zeitlich relativ kurz nacheinander auf und zeigt dann, finde ich, ganz gut so eine ja Parallelität und wie Dinge verknüpft sind. Und zwar gibt es diese Studie von der Krankenkasse DAK, die machen immer ein Präventionsradar jedes Jahr unter SchülerInnen zwischen der 5. und 10. Klasse zu deren Gesundheitszustand. Also da können SchülerInnen selber werden eben befragt, können Fragen beantworten. Und da geht es um ganz unterschiedliche Themen. Und da wurde festgestellt, dass seit Jahren also erstmal generell so ist bei Jungs und bei Mädchen, dass die psychische Belastung ansteigt. Also dass es ja eine immer schwierigere Situation so generell ist in Deutschland. Es wurde aber eben auch festgestellt, dass Mädchen ganz besonders betroffen sind. Also ich zitiere mal, fast 2/3 der Schulkinder fühlten sich erschöpft. Mehr als 1/4 von ihnen zeigten depressive Symptome wie Niedergeschlagenheit und häufiges Weinen. Mädchen seien mit 27% fast 4-mal so häufig betroffen wie Jungen mit 7%. Und ja, man kann jetzt dann natürlich schauen, woran liegt das genau. Es wird immer sehr viel auf Social Media verwiesen. Ich glaube, es gibt da noch sehr viel größere Auslöser als das alleine. Also wenn man irgendwie alleine denkt, wie sich halt irgendwie Gesellschaftsbilder gerade auch wieder irgendwie krass verschieben und so. Aber der Punkt ist jedenfalls, dass Sport, Bewegung und in der Studie von der DRK geht es viel um das Bewusstsein für Gesundheit. Also wie fühle ich mich eigentlich wirklich? Wie geht's mir eigentlich wirklich? Und was kann ich irgendwie selber tun, um das zu verbessern? Was ist gesund? Was ist nicht gesund? Und das eben jungen Menschen zu vermitteln auf eine Art, die ja nicht irgendwie unangenehm ist, nicht ja negative Dinge dann irgendwie noch weiter befördert, wie Essstörungen oder so, sondern halt einfach ein Bewusstsein schafft und auch so eine Selbstermächtigung schafft, wie man eigentlich mit sich selbst gut umgeht. Und das geht in verschiedene Bereiche rein und da spielt Sport natürlich auch eine große Rolle oder kann eine große Rolle dabei spielen. Also einmal über dieses positive Erleben von Bewegung, aber auch Zusammenhalt. Also zum Beispiel wird in der Studie zitiert, dass Mädchen sehr häufig das Gefühl haben, einsam zu sein, keine Freundin zu haben, kein Gruppenzugehörigkeitsgefühl irgendwie zu erleben, so. Und das ist natürlich was, ja, wo du mit Sport und besonders dann mit Teamsportarten oder Sportübungen mit Gruppen irgendwie reingehen kannst, so.
Ja, total wichtiger Punkt. Ich finde da ja auch immer spannend die Frage nach dem, wie kann man Schulsport besser gestalten.
Ja.
Ich war ja am Freitag, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, aber ich war ja am Freitag, habe ich eine Veranstaltung beim DOSB moderiert, wo es auch so um Gesellschaft und Sport und Geschlechterbilder ging. Und habe da mit ganz vielen Leuten, die wir teilweise auch schon hier im Podcast mit ihrer Arbeit vorgestellt haben oder die auch bei mir in Flutlicht anschauen waren, irgendwie gesprochen. Gilda Sahebi hat einen ganz tollen Vortrag gehalten. Und irgendwie so am Rande sind wir dann in so einer kleineren Gruppe so zu dem Thema Schulsport gekommen. Und dass das so ein wichtiges, positives Instrument sein könnte, wenn es halt im Schulsport, ach so, genau, ich weiß auch warum, weil nämlich in dem Raum, in dem die Veranstaltung stattgefunden hat, stand so ein Bock im Hintergrund. Mhm. Und fast alle hatten irgendwelche Horrorerinnerungen daran, wie sie im Schulsport mit diesem Bock zu tun hatten und da irgendwie drauf, drüber oder sonst was sollten. Und das ist so krass, da gibt's ja auch Studien zu mittlerweile, dass viele, viele, viele Menschen einfach richtig negative Erinnerungen an Schulsport haben und dass dieser Sport in der Schule oft für Kinder was ist, wo eigentlich die Gedanken hauptsächlich drum kreisen, wie komme ich drum rum? Und dabei könnte das eben Menschen ja positiv zum Sport bringen. Stattdessen ist es häufig so, dass selbst Kinder, die eigentlich gerne Sport machen, dann den Schulsport schlimm finden. Und genau solche Themen könnte man eben ja mit einem positiv besetzten, regelmäßigen Schulsport total gut adressieren.
Ja, total. Und stattdessen, also habe ich so das Gefühl, dass in der öffentlichen Debatte man irgendwie ganz oft so feststeckt. Also da geht's halt dann überhaupt nicht um die Bedürfnisse von den jungen Menschen selber, sondern es ist so, die Bundesjugendspiele, genau, und diese dämlichen Urkunden gibt's nicht mehr. Es gibt keine Leistungsgesellschaft in Deutschland mehr. So, und das ist halt einfach 3000 Kilometer an dem vorbei, was eigentlich wichtig wäre. Und ja.
Ja, genau, weil es halt eben nicht um ein Mehr an Wettbewerb geht, weil Wettbewerb kann man ja auch woanders als im Schulsport haben, wenn man das irgendwie möchte. Und also, worin sich auch alle da, das waren dann wie gesagt keine offiziellen, sondern einfach privat geführte Gespräche, so total einig waren, ist so die Erinnerung daran, dass es im Sport immer so war, es gab einen Lehrer oder eine Lehrerin, die hat gesagt, da und da muss man hinkommen. Und das war dann das Einzige, was gezählt hat. Mhm. Und so die individuellen Verbesserungen, die haben überhaupt keine Rolle gespielt. Und damit nimmst du den Leuten ja auch jeglichen Antrieb. Also du konntest auch gar keinen Blumentopf damit gewinnen, dass du dich angestrengt hast, wenn du eben in bestimmten, also ich bin in Sport echt komplett untalentiert. Ich kann schwimmen, das ist das Einzige. Und ansonsten, ich war in Sport immer eine totale Niete. Ich habe es geliebt, wenn es Sommerhalbjahr war und wir halt schwimmen gegangen sind. Aber alles, was in der Halle stattfindet, der totale Graus für mich. Und du kriegst ja auch total die Lust daran genommen, besser zu werden, weil es keine Rolle spielt. Weil wenn du nicht da oben ankommst, dann interessiert es niemanden. Mhm. Und dass es ja aber eigentlich immer um eine individuelle Entwicklung geht, das spielt viel zu selten eine Rolle. Natürlich gibt es bestimmt auch ganz tolle SportlehrerInnen, die das irgendwie super machen. Aber es gibt halt auch ganz viel, was da im Sport passiert, was überhaupt keinen Spaß macht und einen überhaupt nicht in einen positiven Kontext mit Sport bringt.
Ja, genau. Also was ich zum Beispiel immer schwierig fand, war, also mir haben Teamsportarten immer 100-mal mehr Spaß gemacht, als wenn wir so, ja, Einzelsport, Leichtathletik oder auch sowas wie bei den Mädchen dann natürlich auch nur bei den Mädchen Gymnastik gemacht haben. Die Jungs haben dann in der Zwischenzeit immer irgendwas anderes gemacht so. Und dann bist du ja aber auch als einzelne Person viel mehr im Fokus. Und wenn du dann was machst, wo du einfach persönlich von der Veranlagung her nicht gut bist, vielleicht einen Nachteil hast oder es interessiert einen auch einfach nicht so, dann demotiviert das natürlich, wenn man dann sieht, so ja, okay, man hat eben hier so die 3 bis 5 Kinder, die sind privat schon von klein auf in irgendeinem Sportverein, sind ganz anders gefördert, haben irgendwie ein ganz anderes Leistungsvermögen irgendwie so direkt von vornherein aufgebaut bekommen und auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein und Selbstverständnis dadurch. Die sprinten dann allen anderen weg und die denken sich dann, der Rest denkt sich dann halt so, ja, Hauptsache ich werde nicht Letzte oder Letzter. Mhm. So, das ist, ja, fürchterlich. Also da habe ich auch, wenn ich hier in Essen unterwegs bin und dann manchmal an den Sportplätzen vorbeikomme, wo dann hier bei uns die Jugend, Bundesjugendspiele oder so vor Stufen davon ausgetragen wurden, dann kommen mir auch jedes Mal immer diese Erinnerungen hoch. Ich denk so, boah, diese scheiß Sandgrube, wo wir die Weitsprünge machen mussten und so. Ja, also von dem her, ich bin eine große Befürworterin davon, wenn man das Ganze progressiv reformieren möchte und sich da eben auch ja, Bündnisse bilden, die man jetzt vielleicht auf den ersten Blick erstmal nicht so erwarten würde. Und vor allem eben auch, wenn dann so große Verbände gucken, was können wir eigentlich einer Gesellschaft irgendwie zurückgeben? Wir haben so viele Mitglieder, was können wir machen auf der großen Ebene, wo wir hier unterwegs sind und so. Also auch, ja, finanziell.
Ja, das ist sehr richtig. Und dann hast du es ja schon gesagt, wir haben noch ein DFB-Thema mitgebracht. Und zwar hat der Verband jetzt die historischen Daten der Bundesliga der Frauen veröffentlicht. Und also erstmal gilt es festzuhalten, es ist sehr, sehr gut, dass das jetzt passiert ist. Da haben ganz unterschiedliche Kräfte und Parteien im Hintergrund zusammengewirkt, um das möglich zu machen. Und also, dass man, ich meine, die Bundesliga der Frauen ist, wissen wir alle, 1991 gestartet, ist schon ein bisschen her. Und bisher war es eben nicht möglich, sich online irgendwelche Sachen anzuschauen. Jetzt ist das also digitalisiert worden, alte Spielberichte sind digitalisiert worden, man ist in die Archive der Lokalpresse gegangen und hat beispielsweise Torschützin ergänzt und so weiter und so weiter. Es gibt jetzt eine eigene Unterseite, die auch in der URL Google Pixel Frauen-Bundesliga stehen hat, wo ich schon das erste Mal denke, finde ich jetzt ehrlicherweise suboptimal, weil natürlich heißt die Liga heute so, aber das war natürlich nicht von Anfang an ihr Name und ich weiß nicht, ob man dann also bis in eine URL hinein den Sponsor mittragen muss. Und generell, wenn man mal betrachtet, dass der Verband ja jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Feld-, Wald- und Wiesenverein ist, sondern eben ein Verband mit einer riesigen Struktur, auch mit einer Medienabteilung, mit anderen Abteilungen, die in diesen Themen irgendwie inhaltlich befasst sind, dann hätte ich mir ehrlicherweise schon ein paar Sachen noch gewünscht. Und ich würde da gerne das eine oder andere mal kurz ansprechen. Also zum Beispiel, es gibt ja den sogenannten DFB-Datencenter und da sind die Männer und auch teilweise die Frauen drin. Und jetzt ist es beispielsweise so, dass also in diesem Datencenter für die Männer gibt es immer eine Übersicht über die Daten als Spieler und wenn jemand anschließend Trainer wird, auch eine Übersicht über die Daten als Trainer. Das sind zwei verschiedene Seiten. Und bei den Vereinen, die man als Spieler hatte, ist dann auch aufgezählt, wie viele Spiele hat man für die in welcher Liga und gegebenenfalls im DFB-Pokal gemacht. Und bei den Spielerinnen, die da drin sind, ist das auch so. Wenn wir jetzt beispielsweise mal Inka Grings als Beispiel nehmen, bei der habe ich es mir unter anderem angeguckt, dann hast du in diesem DFB-Datencenter also drinstehen, wie viele Spiele hat sie in der Liga, im Pokal und so weiter für ihre Vereine gemacht. Und wenn man jetzt aber in diese historischen Daten reingeht, der Frauenbundesliga, dann fehlen diese Angaben. Also dann steht da, sie hat von Saison so und so bis Saison so und so für den Verein gespielt. Aber wie viele Spiele das waren, wie viele davon in der Liga, wie viele im DFB-Pokal, das ist dann halt beispielsweise nicht angegeben. Jetzt ist es ja zum einen so, dass wenn man das alles ausgewertet hätte, für mein Verständnis, wären die Daten ja da gewesen. Also weil wenn man zählt, wie viele Spiele sie gemacht hat, dann hat man die Spiele ja offensichtlich durchgezählt. Dann hat man also auch gezählt, wie viele es für welchen Verein waren. Dann ist es irgendwie schade, dass man dann die Spiele nicht auch angibt. Sowas wie DFB-Pokal und so kann man ja dann in der zweiten oder dritten Welle nachpflegen. Das finde ich ist jetzt gar nicht irgendwie das Thema. Und natürlich ist es so, dass dann jetzt auf dieser neuen Seite auch die Spiele in der Nationalelf nicht mit angegeben sind. Also du hast dann halt quasi einmal so diese Gesamtübersicht, die es schon länger gibt, die dann an gewissen Stellen ausführlicher ist als das, was man jetzt gemacht hat. Und es wird irgendwie nicht zusammengeführt für die Spielerinnen, wo es halt möglich wäre. Natürlich gibt es ganz viele andere Spielerinnen, über die man halt bisher online viel, viel weniger gefunden hat. Das ist schon cool. Es ist natürlich auch cool, dass man überhaupt die ganzen Begegnungen mal hat. Das, ich meine, das ist ja die Geschichte, die Franzi und Sascha damals mit Mo bearbeitet haben. Also, dass man auch die Uhrzeiten tatsächlich hat, wann die Spiele angepfiffen wurden. Teilweise, ich nehme mal an, da wo man es aus der Lokalpresse entnehmen konnte, sind auch ZuschauerInnenzahlen angegeben. Stadien sind teilweise nicht immer angegeben. Gleichzeitig ist es ja so, das ist ja kein Projekt, was jetzt irgendwie innerhalb von 3 Monaten gestemmt wurde, sondern das läuft ja im Hintergrund sicherlich auch schon eine ganze Weile. Und es ist halt schade, dass es jetzt einerseits da ist, aber andererseits halt auch ganz viele Sachen nach wie vor super umständlich sind. Also es ist zum Beispiel auch so, dass es keine Suchfunktion gibt, was ich eigentlich, also es sei denn, ich bin komplett beknackt, weil ich habe es jetzt wirklich mehrfach von oben nach unten irgendwie umgedreht und geschüttelt und mir alles angeschaut und auch andere Leute gefragt, seht ihr irgendwo eine Suchfunktion? Und also wir haben keine Suchfunktion gefunden. Und es gibt auch nicht eine Übersicht der Spielerinnen nach Alphabet. Also man muss dann aus dem historischen Bereich eigentlich schon wieder raus. Dann kann man in die aktuelle Saison gehen. Dann kann man da, wo 24/25 steht, das Reiterchen aufmachen und halt in jede Saison, die man möchte, zurückgehen. Das ist das, was sehr, sehr cool ist und sich da die Spiele angucken und darüber dann halt beispielsweise eine Spielerin suchen und sich die dann eben anzeigen lassen. Aber so, ich sag mal, in Sachen Usability ist da schon noch erstaunlich viel Luft nach oben dafür, dass das ja jetzt nicht die erste Datenbank ist, die die Leute da irgendwie anlegen, sondern dass das ja innerhalb der DFB-Seite, wie gesagt, schon zig von diesen Datenbanken gibt. Genau, und dann haben sie viele so ewigen Listen, was auch super ist, finde ich, also dass man sieht, wer hat die meisten gelben Karten, wer hat die meisten Startelf-Einsätze und so weiter. Das ist auch top. Ich musste ein bisschen lachen, dass bei den meisten, ich weiß gerade nicht mehr auswendig, ob gelben oder gelb-roten Karten, irgendwo ist Imke Wibbenhorst jedenfalls relativ weit oben, musste ich ein bisschen grinsen, Grüße gehen raus. Und dann habe ich die auch mal angeklickt und dann siehst du bei der halt zum Beispiel aktueller Verein Young Boys Bern. Da ist sie natürlich Trainerin und dann frage ich mich, also wenn das jetzt in dieser Liste zur Bundesliga mit drin ist, warum hat man dann halt eben nicht auch DFB-Pokal und zweite Liga und so mit drin? Dann wäre es natürlich halt eigentlich schon wieder charmant, wenn man wie in dem Datencenter eine Übersichtsseite hätte für die Trainerinnenstation und eine für die Spielerinnenstation. Wenn man dann runterscrollt, steht da, dass ihre Position bei Young Boys Bern eben Trainerin ist und nicht Spielerin. Aber eigentlich verwirrt es dann an der Stelle, weil wenn man sagt, man macht tatsächlich nur die Daten zur Bundesliga. Also ist noch so ein bisschen unausgegoren. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was passiert. Und letzter Punkt meines Monologes, was ich persönlich halt wirklich nicht gut finde und was man auch so nicht hätte machen müssen, ist, dass an vielen Stellen, wie das auch schon bei anderen Übersichten innerhalb der DFB-Homepage der Fall ist, die ursprünglichen Namen und Logos der alten Frauenvereine einfach verschwunden sind. Mhm. Also zum Beispiel in der ewigen Bundesliga-Tabelle taucht dann halt der MSV Duisburg auf. Und das ist schade. Und auch halt also Eintracht Frankfurt und so. Mhm. Und da wäre es schon schön, wenn man zumindest, ich meine, es ist dann jetzt halt durch die Übernahme Eintracht Frankfurt, aber natürlich ist Eintracht Frankfurt nicht in der ewigen Tabelle Erste. Also dann wäre es halt schön, wenn man zumindest in Klammern stehen hätte, Titel als erster FFC oder bis dann und dann als erster FFC oder was weiß ich nicht was. Also weil das dann halt irgendwie dasteht, wie viele Meisterschaften Eintracht Frankfurt gewonnen hat. Meisterinnenschaften übrigens eigentlich auch, ist halt schon so, ja, ich weiß nicht, die wären ja froh, aber das ist das, was ich eigentlich inhaltlich wirklich am ungutesten finde, weil ich nicht verstehe, warum man diese, man möchte eigentlich ja was sichtbar machen und das ist gut und richtig und wichtig und gleichzeitig macht man dann aber so wichtige Anteile, betrifft auch ganz viele andere Vereine, also alle Vereine, die jemals aus Wolfsburg rausgekommen sind, sind der VfL und so, also vom Logo her und ja, das ist einfach schade, finde ich tatsächlich. Aber nochmal, der Ausgangspunkt ist gut und wichtig, dass es das jetzt gibt. In der Ausführung gibt es aber schon einiges noch, wo Luft nach oben ist.
Ja, dann eben sowohl inhaltlicher als auch eher so, ich sag mal, programmiertechnischer. Ja, wie baue ich eigentlich gut eine Website auf Hinsicht? Also beides geht da so ein bisschen Hand in Hand. Es wurde gleichzeitig damit ja auch die, also diese aktuelle Seite zur Frauenbundesliga mit den Daten veröffentlicht. Das ist zum Beispiel sowas, da habe ich mich persönlich riesig drüber gefreut, dass es das jetzt endlich gibt, offiziell vom Verband Spieldaten zu den Spielen, die man sich auch live angucken kann. Man muss sich nicht auf irgendwelche Drittanbieter verlassen. Also weil ich meine, die Daten, die werden für den DFB von Opta jetzt ja schon auch seit einer Weile erhoben und dann hat man immer mal so hier ein Kleckschen, wo man irgendwie ein bisschen was davon sehen kann und auf einer anderen Seite wieder einen anderen Anteil davon. Und es ist jetzt da natürlich nicht so in die Tiefe gehend, wie man das zum Beispiel von fbref.com kennt. Das ist eine Website, die benutzt nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere Leute, die dann so analytischer auch mal auf Sachen drauf gucken wollen, sehr, sehr gerne, weil man da halt auch wirklich komplizierte Daten schon bekommt. Auch noch längst nicht alles, was ich mir wünschen würde, aber schon sehr, sehr viel. So ist es jetzt da natürlich nicht, aber es ist trotzdem schon um einiges aussagekräftiger mit dabei. als man es zum Beispiel bis zuletzt beim Kicker oder so gesehen hat. Also dass man dann halt sowas wie Passerfolgsquoten sich dann da jetzt angucken kann oder auch Daten zu Flanken zum Beispiel. Das finde ich persönlich total cool. Und wenn das jetzt dann einfach so ab jetzt für die Zukunft immer so gemacht wird und man vielleicht dann irgendwie guckt, okay, vielleicht kann man an manchen Stellen noch was ausweiten, dann ist das toll. Aber auch da war es dann so, also ich bin dann in diese Top 10 von irgendwas Aktuellem reingegangen, habe dann so eine Spielerin angeguckt und war dann in dem Spielerinnenprofil und dann kannst du da aber nicht, also wenn du dann so siehst, okay, ist jetzt bei, weiß ich, der TSG Hoffenheim seit 3 Jahren, aber dann kann ich nicht von da ausgehend die einzelne Saison anwählen, wenn ich gucken möchte, wie war denn jetzt die einzelne Saison von der TSG Hoffenheim? Also ich, meine Erwartungshaltung ist jetzt noch nicht mal, dass ich dann nur die Zahlen von der Spielerin sehe, so, weil das wäre halt schon sehr, sehr viel dafür, dass man es nachpflegen muss. Aber ja, also das sind halt auch so Sachen und das ist aber, denke ich, und bin ich mir sicher, weil ich da auch schon im Austausch war, etwas, wo man beim DFB tatsächlich auch dankbar darüber ist, wenn man das zurückgemeldet bekommt, damit man dann eben im Nachgang noch gucken kann, was man machen kann.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja sowieso immer gut. Ein Problem, was natürlich bestehen bleibt, dadurch, dass das auf den Sportseiten so überhaupt nicht stattfindet. Also ich meine, du hast gerade den Kicker erwähnt, bei den DFB-Pokalspielen der Frauen am Wochenende. Die waren bis zum Abpfiff größtenteils beim Kicker überhaupt nicht angepfiffen. Und das ist halt schon wirklich, wirklich bedauerlich. Also ich meine, das Spiel in Mainz erwähnt, da spielt eine Zweitligistin gegen einen Bundesligist und es kommt halt einfach gar nichts. Bedeutet, man kann das Material auf der DFB-Seite natürlich nicht cross-referenzen und irgendwie mal gucken, wenn man über ein bestimmtes Spiel aus der Vergangenheit irgendwas machen möchte. Passt das so? Gibt es da vielleicht irgendwelche Fehler? Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Mein Klassiker, als ich mit der Alex Pop das Buch geschrieben habe, war, dass ich sie bei dem einen Champions-League-Spiel gefragt habe, warum sie da eigentlich nicht angetreten ist, weil ich jetzt aus dieser Saisonphase nichts von der Verletzung oder so wusste, wo sie gemeint hat, was? Natürlich habe ich da gespielt, was soll das denn? Und auf der Homepage vom DFB ist das Spiel halt in der Saison bei ihr nicht aufgeführt. Die anderen sind alle da, aber das Spiel fehlt einfach. Ich habe es dann auf der Homepage von der UEFA gefunden. Also ich war mir natürlich auch sicher, wenn sie sagt, sie hat gespielt, hat sie gespielt. Zumal es ein Spiel war, an das sie sehr deutliche Erinnerungen hatte, weil es ihr da richtig beschissen ging. Aber das ist halt natürlich auch blöd, ne? Also journalistisch gesehen Zwei-Quellen-Prinzip.
Ja.
Das kann man halt so ein bisschen den Hasen geben bei der Geschichte. Es sei denn, man war immer und überall live dabei. Schwierig. Als kleine, also ich hätte ja als kleines Mädchen schon da sitzen können, aber dich hätte ich dann so mit dem Schnulli auf dem Schoß gehabt.
Ja, ich wollte gerade sagen, so eingleisige Bundesliga, das wäre ja noch irgendwie gegangen, da würde ich mich nur nicht so an besonders viel erinnern. Aber wenn wir dann von der Zeit davor sprechen mit der zweigleisigen Bundesliga und bis wir überhaupt da hingekommen sind, da bin ich dann natürlich raus.
Schwierig. Fred, mal früher im Odenwald gesagt, da warst du noch nicht mal ein Quark im Regal. Gut, vom Odenwald und Fröschen bleiben wir beim Thema, vergiss es, also kommen wir zu den Blitz-News. Botanik, die Botanik des Himmels.
Du steigerst dich immer mehr in Dinge rein, die ich nicht verstehe. Deswegen mache ich jetzt ja einfach mal eiskalt weiter. Es geht los mit den Übertragungsrechten bei uns in den Blitz News. Zum einen gibt es die englische Women's Super League nicht mehr bei Sky. Da wurden die Rechte nicht verlängert, sondern seit letztem Wochenende bei Sport Digital 1 Plus. Und wenn ihr wie ich nicht wisst,
also,
was das ist oder wo es es gibt. Ich habe festgestellt, ich benutze ja Magenta Sport relativ viel für die Frauenbundesliga. Ich kann das da gucken. Also ich kann da jetzt englische Women's Super League gucken, was für mich persönlich cool ist. Aber ja, also es dürfte nicht so leicht zu finden sein, wenn man es nicht weiß. Und Sportrechte Teil 2 aus demselben verlinkten Artikel von DWDL. Die Champions League bei Disney Plus Soll, Überraschung, Live-Kommentar in mehreren Sprachen erhalten, aber ob Deutschland dabei ist, also bei diesen Sprachkommentaren, ist noch unklar offenbar. Und ich meine, wir haben jetzt so ungefähr 10 Minuten metaphorisch gesprochen, bevor es losgeht. Das finde ich schon ein bisschen krass. Und man muss natürlich nach den politischen und anderweitigen Entwicklungen der letzten Wochen auch sagen, dass es vielleicht eine Überlegung wert ist, ob man ein Abo da überhaupt haben möchte.
Ich habe ja, das stimmt, und ich fand es auch gut, dass viele Leute das nach der Kimmel-Sache öffentlich gezeigt haben, dass sie das Abo canceln. Es ist natürlich auch so, dass das nicht der erste Grund war in den letzten Monaten, um ein Abo zu canceln oder, wie habe ich es gestern Abend nochmal so schön gehört, of course they're all canceling now that they're going after the white guy. Mhm. Also
ja.
Darf man echt auch nicht vergessen, wie viel gesellschaftlich immer durchgeht. Klar, Kimmel ist natürlich einer mit einer riesen Reichweite und natürlich spielt da, glaube ich, auch mit rein, dass er ja nicht der Erste ist, der nicht mehr weiter wird senden dürfen. Aber ja, also eigentlich sind wir alle noch viel zu leise.
Ach, dazu habe ich nachher dann noch eine sehr gute Podcast-Empfehlung für unser Empfehlungssegment, fällt mir da gerade so ein. Also genau zu dem Thema tatsächlich auch, also so, ne, es ist der White Guy und was ist irgendwie mit davor und so, wie dann halt diese medialen, wie sagt man,
Erregungsschleusen.
Genau, ja, danke. Wie sich das dann so vorträgt und was da so die Automatismen sind.
Ja, genau. Dann fordert die Spielergewerkschaft VDV vom DFB ein Ende von Glücksspielwerbung. Wir haben über das Thema hier zuletzt ja auch schon in anderen Kontexten gesprochen. Und zwar geht es um den Widerspruch zwischen der Satzung, also Unterstützung wirksamer Suchtprävention, und dem Sponsoring durch einen Wettanbieter ist ja eigentlich sehr, sehr, sehr offensichtlich. Ich finde das wirklich, also das ist eigentlich ein Thema, was auch, wo man sich viel zu sehr dran gewöhnt hat, wer von Verbänden über ehemalige Spieler, über Menschen aus dem Journalismus, über Vereine alles Sportanbieter Werbung macht, Sportwettenanbieter Werbung macht. Also es ist komplett absurd eigentlich, es geht gar nicht.
Ja, absolut. Und das ist auf eine gewisse Art tatsächlich auch ein ganz guter Übergang zu unserem nächsten Punkt. Es geht um den Football Manager 26 und die haben sich zum Beispiel sehr, sehr lange schon dafür entschieden, dass sie das nicht in ihrem Spiel mit übernehmen. Also die haben dann als Werbebanner da zum Beispiel eher so Organisationen, so NGOs wie zum Beispiel War Child, wo man spenden kann. Aber ja, also eigentlich geht es um was ganz anderes. Wir hatten hier im Podcast vor Monaten, habe ich da schon mal sehr viel dazu gesagt, Football Manager, diese Spielereihe, die jetzt schon seit einigen Jahren eben geplant hat, den Fußball der Frauen zu integrieren und da dann aber erstmal diese Datenbank aufbauen musste, da auch mit ExpertInnen zusammengearbeitet hat. Und sie haben gleichzeitig dann auf eine neue Engine umgestellt. Deswegen war der Entwicklungsprozess so schwierig, dass die Ausgabe 25 ausgefallen ist. Und jetzt inzwischen gibt es aber endlich ein Veröffentlichungsdatum für den 26er. Das heißt, es läuft jetzt gerade die ganze Marketing-Rutsche davor. Und ein Teil davon betrifft eben den Fußball der Frauen, der jetzt das erste Mal da richtig integriert ist in dieser Spielereihe. Es gibt Ligen, die lizenziert sind. Darunter ist auch die erste Bundesliga. Das heißt, ihr könnt dann damit Vereinen und Spielen, die ihr kennt. Und was ich ganz interessant fand, im EA mit früher der FIFA-Reihe, inzwischen heißt es ja EA FC, ist ja eigentlich ein Konkurrent und die hatten die Exklusivrechte für einige dieser Ligen und die haben dann aber auf das Exklusiv dieser Rechte verzichtet und gesagt so, hey, nee, wir kümmern uns mit darum, dass ihr also so Sublizenzen oder sowas bekommen könnt, um das umzusetzen, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und ja, es gibt viele viele Details dazu, wie das in diesem Spiel umgesetzt wurde, die ich sehr vielversprechend finde. Also man kann einen Verein zum Beispiel als Ganzes spielen, wenn man das möchte. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel, oder Mara, du, genau, nehmen wir
Erklär
das doch
mir
mal.
Erklär mir das doch mal bitte, du alte Gamerin.
Du könntest sagen, ich möchte Mainz 05 in diesem Spiel managen und das bedeutet, ich manage sowohl die Männer als auch die Frauen. So, du kannst aber auch sagen...
Kann ich dann Geld von den Männern zu den Frauen rüberschieben?
Wie das genau im Detail funktioniert, ist was, das ich jetzt nicht weiß, aber ich würde
Fang
vermuten,
ich vielleicht auch anzuzocken.
Ich würde vermuten, dass das was ist. Es gibt in dem Spiel, gibt es so Forderungen, die man an den Aufsichtsrat oder den Vorstand stellen kann. Oh. Und dann muss man mit dem Vorstand verhandeln, ob man das bekommt oder nicht. Oh. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine von den Sachen ist, also dass man dann sagt, hey, ich möchte das Budget von der Abteilung erhöhen und von der anderen verkleinern und so Geld hin und her schieben.
Wäre also ist eine Konsole?
Eine Vermutung von mir. Es ist ein PC-Spiel. Ich glaube, es gibt es auch auf manchen Konsolen. Aber ich bin PC-Spielerin, deswegen kenne ich nur das.
Aber kann man sowas dann auch auf dem Mac spielen?
Ja. Man braucht sehr viel Geduld dafür. Kann ich
ganz schlecht.
Deswegen erwähne ich das extra. Aber ja, also ich meine, wie ihr mir wahrscheinlich anhört, ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Also tatsächlich auch einfach aus so einem Interesse, wie sie es dann im Detail genau umgesetzt haben. Aber ja, um das noch zu Ende zu führen, man kann einen Verein als Ganzes spielen und alle Abteilungen steuern. Man kann aber auch sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will nur entweder die Männer oder die Frauen managen, was, denke ich, ganz gut ist. Und es gibt halt für diese, also für den Frauenteil von dem Spiel, es ist quasi ein eigenes Spiel, nochmal im Spiel, haben sie eine eigene Simulation für den Transfermarkt auch gemacht. Also weil halt im Fußball der Frauen Vertragslängen viel kürzer sind, als das im Fußball der Männer ist aktuell noch. Und auch einfach noch so ganz viele andere Spezifikationen, die anders sind. Da haben sie sich dann eben von den ExpertInnen und ja Leuten aus dem Business, sag ich mal, so beraten lassen, was man da beachten müsste. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt, dass man eben auch auf die Angabe des Körpergewichts aus dem Grund eben verzichtet, weil man weiß, Essstörungen sind irgendwie ein verbreitetes Thema, also machen wir das mal nicht. Also da ist schon sehr viel gedanklich so reingeflossen, von dem ich denke, so, oh, das könnte ziemlich cool sein.
Ihr hört, die Annika ist schon ganz aufgeregt. Ja, dann ist veröffentlicht worden in diesen Tagen eine Recherche zu Gewalt und Missbrauch im Fußball, und zwar von Korrektiv und Elf Freunde. Korrektiv hat in diesem, ich sag mal, größeren Themenfeld, also sowohl Gewalt und Missbrauch als auch sexualisierte Gewalt im Fußball, damals durch Spieler ja schon mehrere Recherchen gemacht. Jetzt haben sie sich zusammengetan mit Elf Freunde. Ohne Gewehr, aber also nach einem kurzen Austausch, den ich auf LinkedIn gesehen habe, war da wohl unter anderem die Mia Güte eine, die das Thema vorgeschlagen hat oder da die Connection mit Korrektiv gemacht oder angestoßen hat. Genau, und davor wurden Strafverfahren ausgewertet und es hat eben auch eine groß angelegte Befragung gegeben. Korrektiv macht das ja häufiger, dass die quasi so einen digitalen Raum öffnen, wo sie dann ja dazu aufrufen, bei einem bestimmten Thema eben, wenn man möchte, Erlebnisberichte zu teilen. Sie haben, wie gesagt, auch Strafverfahren ausgewertet. Es gibt aber keine, ja, also das wird nicht speziell irgendwo festgehalten, dass es da jetzt eben um Menschen aus dem Verein geht. Also ein Thema, was sie kritisch anmerken, ist, dass Menschen dann teilweise, wenn sowas öffentlich wird, einfach aus einem Verein weggehen. Das wird halt nicht öffentlich, sondern es wird nur gerichtsöffentlich und dann gehen sie halt in einen anderen Verein und im Zweifelsfall wiederholen sich dann da diese Taten eben. Und anders als in anderen Sportarten, wo es ja ähnliche Recherchen in den letzten Jahren schon gegeben hat, gibt es eben, ja, also ich sag mal, keine große Begeisterung aus dem Fußball heraus zu sagen, man befasst sich damit mal tiefer. Also man beauftragt beispielsweise extern jemanden, der das Ganze mal untersucht. Und da muss man sich schon fragen, finde ich, warum das so ist. Weil natürlich kann man immer sagen, entscheidend ist ja, dass wir uns das Thema jetzt angucken im Sinne von, wie verbessern wir uns, aber dieses komplette Ausmaß dessen, was schiefläuft, muss, glaube ich, schon erstmal verstanden werden, um dann eben die Schlüsse zu ziehen, wie man sich verbessern kann. Plus, ehrlicherweise finde ich, es gebietet auch einfach der Respekt vor den Betroffenen, dass man sich eben die Fälle aus der Vergangenheit anschaut. Also von daher gesehen gibt der Fußball da natürlich kein gutes Bild ab. Und umso wichtiger, dass es solche Recherchen gibt. Es gibt auch noch eine aktuelle Recherche von Andrea Schulte für die Sportschau zu einem Fall aus Essen, der gerade vom Landgericht verhandelt wird. Und wir verlinken euch das alles natürlich in den Shownotes.
Mhm. Dann wird jetzt in dieser Woche laut Medienberichten von der UEFA entschieden werden, ob Israel aus Wettbewerben der UEFA ausgeschlossen werden wird oder nicht. Dafür, dass es passiert, soll es unter den europäischen Fußballverbänden inzwischen eine Mehrheit geben. Unklar ist aber, ob dann so ein potenzieller Ausschluss eben den Vereinsfußball alleine beträfe oder auch das Nationalteam. Die Männer spielen gerade in der WM-Quali für die WM, die unter anderem in den USA stattfinden soll. Und diese WM-Quali wird für die UEFA-Länder natürlich von der UEFA ausgeführt. Letztendlich geht es aber um einen FIFA-Wettbewerb. Das heißt, da kommt dann halt eben die FIFA-Ebene und auch die Person Gianni Infantino noch zusätzlich mit rein. Und da, das bezieht sich dann jetzt auf einen Bericht aus dem Guardian, also wir verlinken euch hier zwei Artikel dazu, gibt es dann diesen Zwiespalt, weil Gianni Infantino und Donald Trump sind halt so. Donald Trump soll sehr großen Druck aufbauen, dahingehend, dass Israel nicht ausgeschlossen wird von der WM. Andererseits gibt es aber bei der FIFA und auch bei Infantino persönlich natürlich die Vernetzung mit Saudi-Arabien. Also da gibt es große Geldflüsse hin zur FIFA über Sponsoring und so weiter. Und das heißt, man weiß nicht, wie geht die Sache auf FIFA-Ebene aus und wie beeinflusst dann diese Haltung, die daraus resultiert, andererseits auch wieder die UEFA und welche Beschlüsse da jetzt vielleicht auch gefasst werden. Genau, da haben wir für euch eben den Artikel im Guardian dazu und dann außerdem noch einen im Spiegel, wo das Ganze auch nochmal so aufgedröselt ist.
Genau, und dann haben wir in den letzten Sendungen immer mal wieder schon auf Themen hingewiesen, die beim DFB-Bundestag relevant werden Anfang November. Es gibt jetzt noch ein anderes Thema, und zwar will der DFB den Vergütungsausschuss beschneiden. Und das ist schon ein ziemlicher Hammer. Es gibt diesen Ausschuss seit 2019, der legt Vergütung für die Präsidiumsmitglieder fest und deckelt sie eben nach aktuellem Stand auch. Die Vergütung für die Präsidiumsmitglieder, das finde ich auch immer wieder spannend. Also das ist sowas, dass jedes Mal, wenn ich es lese, denke ich wieder, ja krass eigentlich, orientieren sich an der Diät der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Die bekommen zurzeit 11.833,47 €. Das ist eine steuerpflichtige Aufwandsentschädigung, plus 5.349,58 € steuerfreie Amtsausstattung, also Kostenpauschale für Büroreisen und Mitarbeiter. Das sind, wie gesagt, die Abgeordneten. Und daraus ergibt sich für die DFB-Präsidiumsmitglieder ein Tagessatz von 794 € bei einem Sockel von anderthalb Tagen pro Woche. Das sind dann 1.191 € Sockelbetrag pro Woche, also 5.150 € für ein Wahlamt.
Sollen wir uns vielleicht irgendwie zur Wahl aufstellen lassen? Geht das noch?
Können wir ja nicht. Das müsste uns ja jemand nominieren. Ach, ich glaube, das wird schwierig. Gerd aus Berlin hat das ja mit seinem Kompagnon versucht, sich aufstellen zu lassen, um also für den Amateurbereich gewählt zu werden. Die sind damit nicht durchgekommen. Ich glaube, wir hätten ehrlicherweise auch nicht die allerbesten Karten, dass uns da jemand ins Rennen schickt. Ja, und bisher war es also so, dass der Vergütungsausschuss diese Tageszahl angegeben hat. Also weil Sockel 1,5 Tage pro Woche bedeutet ja natürlich, es können auch eben mehr sein. Und das Präsidium hat jetzt einen Antrag auf Änderung eingebracht oder wird den beim Bundestag einbringen. Und künftig soll dann der Compliance-Beauftragte das tun, der aber ja durch seine Anstellung im DFB in einem Abhängigkeitsverhältnis steht. Das heißt, also eingeführt wurde diese ganze Geschichte damals unter Fritz Kellers kurzer Ägide. Das war natürlich auch alles nicht unproblematisch, aber man muss sagen, diesen Vergütungsausschuss, da hat er schon die richtige Idee gehabt. Der ist jetzt auch vielfach in den Medien aufgetaucht und ist nicht begeistert davon, weil er sagt, also das ist ja dann quasi wieder so ein in sich geschlossenes System. Man schaut sich quasi selber auf die Finger und was dabei rauskommt, naja, haben wir in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Ich finde, dass, und da geht es dann auch noch um die Bezüge natürlich von mehr an mehr Stellen oder von mehr Posten. Und es ist schon krass. Also wenn man sieht, was der DFB in den letzten Jahren auch immer wieder mit dem Thema Gemeinnützigkeit halt wirklich für Schwierigkeiten gehabt hat, wo andererseits Geld halt einfach fehlt, ein inhaltliches Geld für Weiterentwicklung. Und dann sieht man solche Zahlen und denkt sich, ja, alles klar. Ich weiß, es wird dann auch wieder Leute geben, die dem entgegenhalten. Ja, man muss auch Leute finden, die sich solche Ämter antun wollen. Und das ist auch alles ein Haufen Arbeit und so. Und ich denke mir dann immer so, ja, viele andere Dinge sind halt auch ein Haufen Arbeit und man bekommt halt nicht in diesem Ausmaß Geld. Also ich finde es schon ein bisschen aberwitzig. Und wenn wir dann eben davon sprechen, dass man jetzt versucht, den Weg dafür freizumachen, dass solche Deckelungen und Überprüfungen nicht mehr stattfinden, holy moly einfach, ja.
Ja. Ja, dann
so kurz vorm Kackspiel. Aber auch nur, weil sich jemand anders mal wieder noch beschissener benommen hat.
Oh ja, oh
kommen
ja.
Kommen wir gleich hin.
Genau, aber so zum Thema nicht so gut verhalten und so. Also es wurde der Ballon d'Or vergeben. Und
an meinem Geburtstag. Und Ann-Kathrin Berger hat ihn nicht bekommen. Ja. Prangere das an, obwohl natürlich Hannah Hampton ihn sehr verdient hat.
Ja, also es gäbe sehr, sehr viel daran anzuprangern. Also ich meine, ich hänge ja immer noch sehr an dem Thema, dass die diese Trophäen, die sie jetzt endlich auch für den Frauenbereich geschaffen haben, dann aber einfach genauso genannt haben wie bei den Männern, nämlich nach Männern, wo man dann wieder bei Leistungsvergleichen ist und wann sie stimmig sind und wann nicht. Also wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich das ja einfach mal 2 Jahre lang andersrum machen und sagen, alle Männer bekommen immer den Martha Award und den Christine Sinclair Award und den Nadine Angerer Award, aber mich fragt ja keiner. Jedenfalls.
Ich würde dir aber zustimmen, Annika. Das ist meine volle Unterstützung. Es gibt so viele Orte, an denen wir uns mal bewerben sollten.
Ich würde einfach auch gerne den Outcry von den üblichen Crybabies irgendwie dann gerne mal sehen.
Oh ja, total.
Ja.
Man muss diese Dinge immer rumdrehen. Und wenn man sie rumdrehen könnte, ohne dass die Fans des Männerfußballs irgendwie sich heulend auf dem Sofa hin und her schmeißen würden, dann sind sie okay. Und also man kann ganz klar sehen, bei dieser Geschichte würde das nicht funktionieren, dass die sich nicht heulend auf dem Sofa rumschmeißen, weil man plötzlich den Martha Award vergibt. Und daran kann man sehr klar erkennen, ist es nicht okay.
Ja, jedenfalls werden da ja auch Trainer und Trainerinnen ausgezeichnet und Fabio Capello.
Capello, Coppola,
Fabian.
Fabian Coppola.
Worauf wir anspielen ist, dass dieser Mann den Namen
der. Wir haben keine Ahnung, was der in seinem Leben schon so gemacht hat. Offensichtlich hat er irgendwelche Bezüge zum Fußball.
Ja, keine Ahnung. Es ist sehr strange. Aber worauf wir anspielen ist, dass der den Namen der letztendlichen Gewinnerin von den Trainerinnen nicht richtig gesagt hat. Also statt Sarina Wiechmann hat er gesagt Sabrina.
Oder wie eine uns verbundene Person, mit der wir manchmal über Fußball sprechen, so schön gesagt hat, Bibi und Tina auf Amadeus und Sarina. Nein, aber es ist halt eigentlich überhaupt nicht witzig. Also, weil wenn sie halt nicht einfach die Person wäre, die sie ist und die Klasse hat, die sie hat, dann hätte sie wirklich ihm erstmal mit ihrer Trophäe in die Hüfte gepiekst und gefragt, ob er twerken kann. Also es ist halt einfach, das ist nicht in Ordnung, es ist respektlos, es geht nicht. Das muss man sich auch mal umgekehrt vorstellen. Die hätte sich da hingestellt und gesagt, und hier kommt jetzt Fabian Coppella. Da hätten die Leute auch gesagt, was hat die denn auf dieser Bühne
verloren? Das wäre dann so wie Schalke 05, dass man sich das dann noch 100 Jahre später anhören müsste, dass eine Frau einmal den Namen von irgendeinem Mann oder in irgendeinem Männerverein falsch gesagt hat.
Auch ein Kackspecht, so wirklich.
Ja, also, ich meine, aus Sicht von France Football, die das ganze Jahr ins Leben gerufen hat und organisiert und so, würde mir das wirklich Sorge bereiten, wie leicht sich Witze über diese Veranstaltung aus weiblicher Perspektive quasi von alleine schreiben. Aber hey.
Ja, und irgendwo habe ich das gelesen, dass man bei dem Team der Saison wurde der Pokal mit dem Namen schon eingeblendet, also die Trophäe, es war ja nicht ein Pokal, aber wurde die Trophäe mit dem Namen, ist schon im Bild zu sehen gewesen, bevor der Name verkündet war. Das ist so, do you even give a shit? Also es ist halt so, ja okay, wir müssen die Frauen jetzt irgendwie da auch mit verarzen, Bock haben wir eigentlich keinen, hoffentlich fällt es niemandem auf. Doch Leute, es ist uns aufgefallen, wir haben es voll gemerkt. Also. Wir hätten diesmal mehrere Kackspechte vergeben können, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Als letzte Blitznews noch, das ist jetzt auch schon eine Weile publik und da hat es jetzt zuletzt aber so gar keine Neuigkeiten gegeben, zumindest öffentlich, was auch so ein bisschen strange ist. Die FA ermittelt gegen Raffaela Borggräfe wegen mutmaßlich rassistischer Einlassung. Der Verein sagt, sie können sich dazu während eines laufenden Verfahrens nicht äußern. Diese sehr praktische Begründung, die ja auch gerne bei den Männern immer angewendet wird, wenn es da um irgendwelche Übergriffe geht, findet jetzt also auch Eingang da bei den Frauen. Ist ein bisschen seltsam, dass man so gar nichts dazu rausfinden kann aktuell, aber
ja, wobei man halt auch dazu sagen muss, dass ihr Verein Liverpool ja selber das quasi öffentlich gemacht hat, dass es das Verfahren gibt und eben die FA mit reingeholt hat für diese Ermittlung, weil das Ganze irgendwie vor einem Teamfoto passiert ist und mutmaßlich gegenüber einer Mitspielerin von Borggräfe. Aber ja, also es ist sehr weird, dass es einfach so lange dauert, offenbar diese Ermittlung, oder man zumindest kein Ergebnis dieser Ermittlung bisher öffentlich mitgeteilt hat.
Ja, und schon auch dieses, dass man halt sagt, das ist was passiert, aber wir sagen nicht, was es ist. Also das ist ja dann auch irgendwie komisch, wenn ich es öffentlich mache. Natürlich kann man da nicht irgendwie den kompletten Fall, wie auch immer, aber ja, also da bleiben ein paar Fragezeichen, deswegen bleiben wir auf jeden Fall dran. Und die liebe Annika hat jetzt noch Leseempfehlungen und eine spontane Podcast-Empfehlung, die sich aus der Sendung heraus quasi ergeben hat.
Ja, genau. Und es ist, mit der fange ich jetzt einfach mal an. Es ist auch eine allgemeine Podcast-Empfehlung tatsächlich. Und zwar heißt der Podcast Cancel Me Daddy. Der ist auf Englisch und es geht dadurch, dass der von Menschen aus den USA gemacht wird, halt schon sehr viel natürlich dann zentriert auch um Themen innerhalb der USA. Der wird gemacht von einer Transfrau, die auch selber journalistisch arbeitet, auch teilweise sportjournalistisch arbeitet. Und dann sind, soweit ich weiß, immer verschiedene Leute dann auch mal zu Gast. Und jetzt die letzte Folge, die ich gehört habe, da ging es dann eben, das hatte ich auch bei Blue Sky gepostet, eben ganz stark so um dieses ganze Charlie Kirk, die Medien, was wird wie diskutiert, wie solidarisiert man sich eigentlich mit wem und was tragen dann so große Mainstream-Medien eigentlich selbst zu ihrer eigenen Abschaffung bei, was so ein Segment ist, wo man halt irgendwie so aus deutscher Perspektive sich das anhört und so denkt, so ja, diese Analyse ist krass stimmig und die müssten sich eigentlich in Deutschland alle, die irgendwie was mit dem Thema zu tun haben, verdammt nochmal hinter die Ohren Autoren schreiben und mal irgendwie überlegen, was sie eigentlich tun. Also ja, große, große Empfehlung für den Podcast allgemein. Und dann noch drei bezogen jetzt auf spezifischere Sachen zum Lesen. Einmal von Miriam Clark in ihrem Substack Newsletter hat sie das Thema gehabt, Debunking 5 Myths in Women's Football, also 5 Mythen aus dem Fußball der Frauen, die ja widerlegt werden. Da geht es um so Sachen wie, Frauen spielen aber nicht körperlich und sind immer fair, und es geht dann irgendwie sogar rein bis in taktische Sachen, also sehr, sehr cool gemacht mit wunderbar anschaulichen Beispielen auch. Dann hat Kerstin Kasparei, da hatten wir hier auch drüber gesprochen, damals ihre Soli-Aktion mit dem Armband in Trans Pride Colors. Sie hat jetzt ein Gespräch dazu gehabt mit der Manchester Evening News. Zu dem Thema, wo sie eben sagt, so ja, also so viele Hassnachrichten wie danach hat sie noch nie bekommen, aber trotzdem überwiegt für sie das Positive, dass das ausgelöst hat. Also weil einerseits hat sie sich dadurch mit der LGBTQ+-Community als Ganzes irgendwie noch viel mehr connected und ist da jetzt auch in Manchester mit einem Verein connected, für die sie jetzt quasi so die Spokesperson ist. Es hat einen Austausch gegeben innerhalb des Teams über das Thema, den sie sehr, sehr positiv empfunden hat. Und es geht eben auch so darum, so hey, ich habe eine Plattform, also sollte ich sie auch nutzen und wie kann ich das verantwortungsvoll machen? Ja, und dann sehr traurig, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, Matt Bird ist ja verstorben. Unter anderem hat er auch die Frauen von Liverpool trainiert in der Vergangenheit, war mit ihnen sehr erfolgreich, hat aber auch andere Vereine trainiert und war ja allgemein einfach ein sehr angesehener Trainer innerhalb des Fußballs der Frauen. Und da haben wir für euch einen Nachruf in der New York Times, wo viele, viele, viele seiner WegbegleiterInnen zu Wort kommen und ja nochmal über ihn sprechen und man auch ein Bild von ihm so als Person bekommt. Ich fand es sehr, sehr rührend beim Lesen. Also ja. Das sind die Empfehlungen dieser Woche.
Und damit kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Ja.
Und hier für euch der Kackspecht der Woche.
Ja, wir machen es kurz und schmerzlos. Der Kackspecht geht diesmal an Vincent Kompany dafür, dass er seinem guten alten Kumpel Jerome Boateng hat öffentlich wissen lassen, dass beim FC Bayern immer ein Platz für ihn ist. Man kann wirklich nicht oft genug darauf hinweisen, was für eine problematische Figur Boateng ist und dass das im Fußball der Männer einfach überhaupt nicht ankommt, einfach überhaupt keine Rolle spielt, einfach weiterhin so getan wird, als gäbe es all diese Geschichten nicht, ist wirklich ein absolutes Unding. Und ich muss sagen, wenn ich sowas mitbekomme, dann sitze ich wirklich nur da und denke mir so, ich habe keinen Bock mehr. Es ist einfach unglaublich, dass diese Typen mit diesem ganzen Kram immer und immer und immer wieder durchkommen. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich heute den Text von der Alina Schwärmer in der Taz gelesen habe zu genau diesem Thema, wie viele gute Freunde diese Fußballprofis, diese eigentlich Gefallenen, die wirklich also sich so viel zu Schulden haben kommen lassen haben und dass das ein sich selbst tragendes System ist, was einem wirklich also Kotzreiz verursacht. Von daher gesehen wirklich ein hochverdienter Kackspecht bei sehr viel Konkurrenz, die es diesmal gab.
Ja, sehr, sehr viel Konkurrenz und ich hätte dem sehr, sehr viel Wut noch hinzuzufügen. Ich weiß nicht, wie konstruktiv das tatsächlich ist.
Man muss nicht immer konstruktiv sein.
Aber also ich finde es halt auch einfach krass. Also aus meiner Wahrnehmung heraus war bisher Vincent Kompany eigentlich jemand, von dem ich dachte, okay, der hat gewisse Dinge verstanden und es gibt irgendwie so ein gewisses Sympathielevel, das jetzt unabhängig davon ist, bei welchem Verein der vielleicht gerade angestellt ist oder so. Aber wenn dann sowas passiert, also so eine Ja, so ein Ausblenden von einfach allem, dann erklärt es leider sehr, sehr viel, was in dieser Welt und so der Gesellschaft falsch läuft, wenn man natürlich dann einfach immer die super perfekte Ausrede liefert für Menschen, sich mit gewissen Dingen niemals ernsthaft befassen zu müssen. Weil es ist so, hey, der wird aber von seinen Kollegen wird der nicht kritisiert, der Boateng, der wird noch eingeladen und ja, dann gibt's irgendwie Proteste, muss man sich ja auch mal vorstellen, aus der Fanszene von Bayern München, die halt, als es das damals darum ging, ob der nochmal als Spieler zurückkommen soll, das ist ja auch noch nicht so lange her, mm-mm. Die waren laut und die waren auch wirksam, weil es ist dann nicht dazu gekommen. Und das ein paar Monate später übergeht man das dann einfach so. Und ja, also alle, die sich irgendwie darüber aufregen, darüber echauffieren oder damit auseinandersetzen, wie schlimm das eigentlich ist, was da passiert ist und wofür es ja auch gerichtlich, juristisch nun mal eben Auswirkungen gab. Die werden dann so als die AußenseiterInnen dargestellt und alle anderen so, hey, ne, also das machen wir jetzt hier einfach mal so und was kümmert uns das eigentlich groß? Ich finde das wirklich, wirklich fatal und das ist ja jetzt nicht nur bei dem Thema so, man kann es auch auf andere Sachen übertragen, aber gerade was Missbrauch, Partnerschaftsgewalt angeht, der Fußball es ist wirklich erschreckend tatsächlich einfach. Und dann ist für mich noch die nächste Ebene, dass es ja auch diese zeitliche Parallelität gibt zu den Missbrauchsrecherchen, dem, was du erzählt hast vorhin, was halt in derselben Woche medial Thema war. Und das dann halt noch nicht mal mitzuschneiden, also das noch nicht mal mitzubekommen. Und mir ist schon klar, es geht da um unterschiedliche Arten der Gewalt und unterschiedliche Hierarchieebenen. Aber es ist innerhalb derselben Sportart. Und es geht dann ja auch um jemanden, der letztendlich, juristisch verurteilt, Probleme hat und Dinge getan hat und dann aber ein Trainer werden soll und eine Vorbildfunktion haben soll. Das ist einfach nicht zu rechtfertigen, auf gar keiner Ebene.
Am besten noch ein Jugendtrainer. Und dann sind wir nämlich zurück bei Sarina Wiechmann, die sich nämlich beim Ballon d'Or in ihrer Rede hingestellt hat und gesagt hat, der Fußball der Frauen hat heute eine größere Aufmerksamkeit als noch vor ein paar Jahren und mit Aufmerksamkeit geht Verantwortung einher. Und sie wünscht sich, dass sich im Fußball weiterhin gegen Misogynie und gegen Rassismus eingesetzt wird. Und das sind halt Dinge, die aus dem Fußball der Männer einfach nicht kommen und die aber so notwendig werden. Weil, also wenn wir über Verantwortung sprechen, die mit Reichweite einhergeht. Holla, die Waldfee, da hat der Männerfußball wirklich einiges nachzuholen.
Ja.
Ja, damit enden wir für diese Woche. Wir müssen uns vielleicht überlegen, ob wir nach dem Kackspecht immer noch so ein kleines Fun-Segment zum Abschluss einführen, damit wir die Leute nicht mit zu viel Wut im Bauch in die Woche entlassen oder in die 14 Tage. Andererseits ist Wut eben auch eine zu Unrecht negativ geframte Emotion. Wut kann auch sehr viel Aktionismus mit sich bringen. Wut kann ein totaler Antrieb sein, insofern lasst eure Wut zu und macht was draus und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Macht's gut. Bis dann.
Tschüss.